Liebe Zuhörer, ich bin ja erst ein bisschen später zu The Pod gestoßen, als André und Peschke schon längst rausgeprescht sind mit dem ganzen Projekt, über viele gute Spiele gesprochen haben. Und ich habe mich ein bisschen darauf eingestellt, mit den beiden zusammen in die Zukunft zu schauen. Umso mehr hat es mich überrascht und gefreut, dass die beiden, konkret der André, den ich hier bei mir habe. Hallo André.
Hallo Sebastian. Und soll ich es dir jetzt schon verraten oder warte ich noch ein bisschen, dass du gerade...
Du wartest noch ein bisschen. Ich möchte außerdem noch mal einen Satz beenden.
Bitte.
Dass die beiden über ein Spiel gestolpert sind, das ich sehr, sehr, sehr schätze. Und jetzt können wir es beide wertschätzen. The Witness.
Ja, das machen wir. Worauf ich hinweisen wollte, ist, dass du André und Peschke gesagt hast.
Habe ich wirklich? Das lassen wir drin.
Ja, natürlich. Es trifft natürlich in diesem Falle ja auch zu, denn sowohl André als auch Peschke sind über The Witness gestolpert. Du hast es ja schon vor einer ganzen Weile gespielt, bei mir ist es noch relativ frisch, dafür hast du es komplett durchgespielt, ich bin noch nicht ganz am Ende, aber wir haben gesagt, wir machen mal eine Wertschätzung und zwar machen wir so eine Art Co-Wertschätzung, das hatten Jochen und ich schon mal gemacht bei The Beginner's Guide, ein Spiel, das beide zumindest jetzt im Falle von Beginner's Guide beide durchgespielt hatten, hier haben wir es beide sehr weit gespielt, um mal so ein bisschen auch vielleicht untereinander drüber zu quatschen bei der Gelegenheit.
Ja, eine schöne Sache. Ich habe es mir direkt zum Release gekauft und ich glaube, eine Woche später hatte ich es bereits durchgespielt. Mir taugt das ja. Aber zum Spiel. The Witness ist das neueste Spiel von Jonathan Blow, dem Typen, der damals Braid gemacht hat. Braid kam, glaube ich, zuerst auf der Xbox 360 raus, wenn ich mich richtig erinnere, und dann auf dem PC und ist ein wunderbar verschrobener Rätselplattformer. Das heißt, ein Hüpfspiel mit interessanten, kniffligen Mechaniken und interessanten Kopfnüssen und immer wieder neu arrangierten Aufgaben. Ebenfalls ein Spiel, das ich sehr genossen habe. Hast du das gespielt, André?
Ja. Also ich fand Braid in seiner Zeit, fand ich das total toll, insbesondere weil es ja diesen fantastischen Twist hat in seiner relativ sonst abstrakten Erzählung. Den will ich an der Stelle gar nicht verraten. Wir spoilern auch zu The Witness hier, glaube ich, nichts oder relativ wenig. Und wenn, tun wir das dann ganz am Ende. Das so als Vorbemerkung für die Leute, die jetzt schon Angstschweiß auf der Stirn haben. Und genau, ja, neues Spiel von Jonathan Blow. 8 Jahre in Entwicklung, bis es dann endlich erschienen ist. Und auch das ist ein Puzzlespiel geworden.
Ja. Damals auf dem PlayStation-Meeting im Februar 2013 gab es den ersten Gameplay-Trailer zu sehen, der zeigt aber auch nur Landschaften. Ich bin ja erstaunt, wie lange es gedauert hat. Da sind über 500 Puzzles drin und 135 sammelbare Sachen. Es ist ein Spiel, das man toll in Zahlen ausdrücken kann. Trotzdem ist es sehr schwer, das Spiel irgendwie zu vermitteln. Man wacht auf oder betritt, besser gesagt, in diesem Spiel aus der Ego-Perspektive eine geheimnisvolle Insel. Da ist definitiv ein bisschen ein Bezug zu Myst mit drin.
Kann man so sehen, ja. Ich würde es als ein Open-World-Puzzlespiel vielleicht mal kategorisieren. Also du sagst schon richtig, man ist aus dem einen oder anderen Grund auf einer mysteriösen, sehr schönen, sehr farbenfrohen Insel und diese Insel ist gesäumt mit Puzzles. Und die Puzzles, sage ich mal, die basieren zu einem ganz großen Teil immer auf einem Kernspielmechanismus. Und das Simpelste davon ist, und dem begegnet man relativ früh, führe eine Linie von A nach B. Und genau dieser Kernmechanismus wird dann in der Folgezeit immer weiter ausgebaut. Dann folgt halt als nächste Stufe, führe diese Linie von A nach B immer ohne abzusetzen durch ein Labyrinth. Und dann musst du halt gucken, da ist der Anfangspunkt, wie komme ich zu diesem Endpunkt und dann fährst du da quasi dieses kleine Labyrinth ab und kommst zu dem Endpunkt und dann schaltest du damit meistens irgendwas frei. Und das wird dann aber mit der Zeit immer wieder erweitert durch neue Spielelemente. Und das wird dann zunehmend immer komplexer, bis hin zu, du musst die Linie so führen, dass du bestimmte Formen innerhalb des Musters, das dir, dieser Matrix, die dir da vorgegeben wird, abgrenzt. So Tetris-förmige Blöcke zum Beispiel, so L-förmige oder gerade. Und die musst du dann absegmentieren. Und das alles immer, wie gesagt, mit einem einzigen Pinselstrich. Und das werden nach hinten raus dann ziemliche Kopfnüsse.
Und das ist fantastisch. Ich mag die Tatsache, dass dieses Spiel dir all diese Mechaniken beibringt, ohne dir ein einziges Mal zu sagen, worum es geht, zu sagen, wie ein Rätsel funktioniert. Die meisten Rätselarten, es gibt wirklich sehr viele Varianten und verschiedene Codierungen, das sind tatsächlich Farben und Symbolcodes, die man irgendwann interpretieren muss, die werden einem beigebracht, ja, by doing. Es gibt dann sehr, sehr einfache Rätselketten, die diese neuen Elemente etablieren, zusammen mit bereits bekannten Elementen, und es gibt meistens nur eine Lösung. Das sind sehr, ja, so Tutorials, könnte man sagen, ohne dass da Tutorial drüber steht. Aber ich habe es geliebt bei diesem Spiel, mir die verschiedenen Rätselarten selbst beizubringen, einfach indem ich das Spiel gespielt habe. Das ist eine Qualität, die hat kaum ein anderes Spiel, und ich bin beeindruckt, wie gut das geht, wenn man sich ein bisschen dahinter klemmt, wenn man diese Neugier hat und diesen Drang, das rauszufinden. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Spieler vor den Kopf stößt.
Ganz genau. Also das ist so die ganz klassische Nintendo-Schule, wenn man mal so will. Also so wie wir das schon oft gelobt haben von Spielen wie zum Beispiel das Zelda A Link to the Past auf dem Super Nintendo. Du kriegst in Zelda ein neues Gimmick und dann ist direkt danach eine sehr simple Aufgabe, wo du es einsetzen musst. Nur damit du es schon mal benutzt hast. Und dann kommt die nächste, die ist ein bisschen komplexer. Und so bringt dir das Spiel direkt bei, was du damit alles machen kannst. Und dann setzt es das hinterher in einen neuen Kontext. Und das ist genau das, was The Witness macht, so wie beschrieben. Erst ganz simpel. Führe einfach eine Linie von A nach B. Dann jetzt, ha, jetzt musst du die Linie durch einen etwas verschlungenen Pfad führen. Jetzt sind auf einmal schwarze Punkte auf diesem Pfad und es stellt sich raus, du musst die Linie so führen, dass sie eben alle schwarzen Punkte mitnimmt. Du kannst dabei natürlich nicht schon Bahnen überkreuzen, die du schon geführt hast mit deinem einen Pinselstrich. Und auf diese Art und Weise kommen halt immer neue Elemente, neue Herausforderungen hinzu, und das alles immer in einer sehr simplen Grundkonstellation, damit du auch einfach durch ein bisschen rumprobieren, anschauen, rausfinden kannst, was wird denn hier von mir verlangt. Und dann sagt das Spiel, okay, du hast verstanden, was das bedeutet. Jetzt machst du das nochmal, aber diesmal musst du ein bisschen nachdenken, wie du eben hier die gestellte Aufgabe überhaupt bewältigen kannst. Und dann sagt das, okay, jetzt hast du das gelernt, jetzt kombiniere ich das mit Sachen, die du vorher schon gelernt hast, die du schon kennst, die das Ganze aber noch komplexer machen, weil du jetzt halt verschiedene Parameter, verschiedene Regeln innerhalb des gleichen Rätsels beachten musst.
Das ist wirklich witzig. Und da kommt auch die Spielstruktur, diese Insel, ins Spiel. Denn man steht am Anfang des Spiels vor allen Dingen vor verschlossenen Türen. Diese Insel hat sehr viele verschiedene Bereiche, die auch stets einen bestimmten dominanten Rätseltyp haben. Und lernt bei den einen Rätseltyp, öffnen sich für einen sozusagen mehr Türen irgendwo anders. Und innerhalb dieser ganzen Räume, da ist man in einem Steinbruch unterwegs, in irgendwelchen Pyramidenruinen, es gibt eine verlassene Siedlung in der Mitte, einen tropischen Wald, ein Labor, wir haben da einen Sumpf und noch diverse andere Umgebungen. Und überall sind die Rätsel halt so arrangiert, dass man sich mit denen den Weg bahnt und somit auch von den einfacheren zu den schwereren kommt. Ich finde das eigentlich ganz elegant. Die Spielwelt hat ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn für das Spiel. Man könnte auch dem Spieler einfach nur die 500 Rätsel vorsetzen und es wäre spielerisch, spielmechanisch exakt dasselbe Spiel, denn man interagiert kaum mit der Umwelt. Aber ich finde, die bietet ein sehr schönes Arrangement der Rätsel, und sie ist auch ein wunderbarer, entspannender Schauplatz. Ich war gern auf dieser Insel unterwegs.
Ja, über die Insel an sich müssen wir noch später ein bisschen sprechen. Ich würde ein bisschen einschränken, weil die Umgebung spielt ab und zu ja schon doch durchaus eine handfeste Rolle, insbesondere zum Beispiel über Beleuchtung. Es gibt einige Rätsel, da bist du in Räumen, die haben zum Beispiel komplett blaues Licht. Und du musst aber farblich bestimmte Symbole auf diesem Puzzlebrett absegmentieren. Und am Anfang kannst du relativ klar erkennen, oh, hier ist eine Gruppe von weißen Quadraten und da ist eine Gruppe von orangenen Quadraten, die wollen voneinander getrennt werden. Und jetzt kommst du aber später zum Beispiel in eine Umgebung, wo das Umgebungslicht komplett blau ist oder sowas, und du hast farbige Blöcke, die dann zum Beispiel blau sind, die dann auf einmal weiß erscheinen, du hast orange Blöcke, die auf einmal eher braun erscheinen, und du musst dann diesen Transfer leisten. Wie erscheinen diese unterschiedlichen Farben in dieser Beleuchtung, um das Rätsel zu erfüllen? Das nur als ein Beispiel von verschiedenen Rätseln, wo so ein bisschen die Umgebung tatsächlich beeinflusst oder den Schwierigkeitsgrad erhöht, der da bei dem Rätsel anliegt. Also das macht das Spiel, finde ich, sehr, sehr clever an einigen Stellen. Ich gebe dir aber recht, dass das jetzt nicht so häufig vorkommt, dass man sagen könnte so, ach Mensch, da ist ja die Spielwelt und diese Spielmechanik total miteinander verzahnt, sondern es ist fast so ein bisschen, als würdest du durch einen Park spazieren und dich ab und zu auf eine Bank setzen und Kreuzworträtsel lösen.
Das ist schon so. Aber das ist auch schön. Ich habe das Spiel, das muss ich sagen, fast im Rausch durchgespielt. Ich habe einen Spezi, der wohnt in Berlin, der steht auch auf solche Rätsel. Mit dem habe ich auch schon mal vor vielen Jahren ein Wochenende lang Braid gespielt. Und ich habe meine PlayStation eingepackt, mich mehr oder weniger mit ihm verabredet, bin nach Berlin gereist und wir haben 2 Tage lang wenig anderes getan, außer The Witness zu spielen. Das war fantastisch. Das ist ein Spiel, wo auch tatsächlich Backseat-Gaming, wie man es so schön nennt, funktioniert. Das heißt, einer spielt, der andere rät mit und gibt Tipps. Wir haben uns stellenweise diese Dinger ausgeschnitten, so bestimmte Formen, die abgebildet werden mussten in Puzzles. Und wir haben uns Notizen gemacht, wir haben Screenshots gemacht von einzelnen Szenen, um sie später dann zu referenzieren, weil eben sehr viele, da hast du völlig recht, sehr viele Tipps in der Umgebung stecken. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Wir haben uns gegenseitig immer wieder motiviert, weiter zu rätseln. Wir sind auch beides sehr so Puzzle- und Rätselfreunde. Wir stehen auf Logikspielereien, wir haben Spaß an sowas. Und ich bin mir sehr sicher, dass The Witness absolut polarisiert. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Kannst du mir schon mal aus dem Bauch sagen, wie gut es dir gefallen hat?
Das ist eine schwierige Geschichte, wenn ich ehrlich sein soll. Da würde ich mich jetzt nochmal drücken, weil ich sonst zu weit vorgreifen muss. Ich würde gerne noch 1-2 andere Dinge zu dem Spielerlebnis selber sagen. Du hast ja selber vorhin schon gesagt, also man bewegt sich relativ frei innerhalb dieser Spielwelt und die Rätsel sind sozusagen der Gating-Mechanismus. Das ist einerseits ist das sehr, sehr schön, weil jedes gelöste Rätsel ist sofort in der Umgebung als Fortschritt sichtbar. Also deine ganze Progression in dem Spiel wird eigentlich mit jedem einzelnen gelösten Rätsel sofort abgebildet. Das schlagendste Beispiel dafür ist zum Beispiel, es gibt einen Abschnitt, da bist du in so einer Baumhaussiedlung und die ist theoretisch verbunden mit lauter kleinen Hängebrücken, mechanischen Hängebrücken. Die musst du aber quasi erst ausfahren. Und zwar ist jedes Segment der Hängebrücke eines dieser Puzzle. Und sobald du das gelöst hast, klappt das um und du gehst einen Schritt vorwärts und dann kommt das nächste Rätsel. Und das ist, finde ich, einfach nur also eine der pursten ja, Repräsentationen von, du hast diese Aufgabe gelöst und du kommst jetzt einen Schritt weiter, die ich je gesehen habe. Also da ist wirklich so deine Progression 1:1 quasi im Spiel abgebildet. Das ist super schön. Was einem umgekehrt passiert, ist so ein bisschen der gleiche Effekt, wie wenn man bei Gothic in eine Region rennt, wo die Monster noch zu stark sind und man sich eine blutige Nase holt. Wenn du auf dieser Insel eben frei herumspazierst, dann kann es dir durchaus sehr leicht passieren, dass du auf ein Rätsel stößt, dessen Grundmechanik dir noch niemand beigebracht hat. Du also diese simplifizierte Form dieses Rätsels noch nicht gesehen hast und es dann schwer bis unmöglich ist zu begreifen, was da gerade von dir verlangt wird. Und umgekehrt aber hat das Ganze immer so eine verführerisch simple Anmutung, dass ich gerade zu Anfang häufig echt lange vor diesen Dingern stand und dann rumprobiert habe und gedacht habe, mein Gott, ich begreife nicht, was das Teil von mir will und was soll denn dieses Sternchensymbol zum Beispiel hier bedeuten? Ich habe das doch einfach abgegrenzt, ja, und dann musst du natürlich erstmal lernen, dass bei diesen Sternchensymbolen, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber da gibt's halt quasi Mischverhältnisse zu beachten. Und wenn du das nicht in einer einfacheren Form hast, beigebracht bekommen hast, ist es etwas, das kannst du eben nicht ableiten und dann scheiterst du an solchen Stellen und hängst da fest und das kann manchmal unbefriedigend sein.
Das ist in der Tat richtig. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Das Interessante ist dann aber, wie klar es einem ist, sobald man dieses Wissen erlangt hat. Das erinnert mich so ein bisschen an euer Gespräch, André und Jochen, zu The Legend of Zelda, The Breath of the Wild. Dass einer der Progress, also der Spielfortschritte, die Art und Weisen, wie man als Spieler mächtiger und besser wird, das Wissen um die vielen Möglichkeiten ist. Genauso ist es bei The Witness. Irgendwann das Wissen um alle Rätselmechaniken. Plötzlich sieht man Dinge, wo man 5 Stunden vorher noch nicht die geringste Ahnung hatte, was das soll und wie das funktionieren soll. Und auf einmal ist es einem sonnenklar. Und eine gewisse Abfolge von Rätseln, wie du sie vorhin beschrieben hast, wird kinderleicht oder zumindest anregend, einfach und lösbar. Und ich muss auch meinen Hut ziehen vor dem Rätseldesign. Was sie aus diesem Konzept, wir ziehen eine Linie von Punkt A nach B rausholen, ist der Wahnsinn. Auch nicht nur, dass die Umgebung mit einbeschlossen wird, auf teils geniale Art und Weise, da will ich gar nicht so viel spoilern, das habe ich vorhin tatsächlich unterschlagen, sondern auch nehmen wir das Beispiel von dieser Hängebrücke, die man baut. Da baut man Hängebrücken, Rätsel für Rätsel, Panel für Panel, alles wird aufgeklappt und man bahnt sich da den Weg durch ein paar Baumhäuser und stellt irgendwann fest, da drüben ist aber auch noch eins. Und dann gibt es bestimmte Rätsel, die müssen innerhalb von einem Zeitlimit, irgendwelche Schalter, die geschaltet werden, und dann hat man ein gewisses Zeitlimit Zeit, zum nächsten Punkt zu kommen und das dann dieses Rätsel zu lösen. Und so wie die Hängebrücken hängen, geht das nicht. Und dann fängt man an zu überlegen und guckt sich den Platz an da oben im Baum und denkt sich, na, eigentlich geht's da ja auch noch. Und dann entdeckt man, dass einige dieser Rätselpanels innerhalb der Hängebrücke zwei mögliche richtige Lösungen haben. Und dann geht einem wirklich eine Glühbirne im Kopf auf. Und das ist auch ein Konzept, das viele andere Rätsel im Spiel benutzen, dass eben mehrere Lösungen richtig sein können. Super. Und das ist sowas, an sowas sich festzubeißen, sowas zu bemerken, das liebe ich. Das ist für mich persönlich ein ganz hervorragendes Spieldesign.
Das stimmt, ja. Es ist auch schön, wie die Rätsel gefühlt immer mal wieder andere mentale Kapazitäten von dir fordern. Du musst dir manchmal eben die Logik der Puzzles erstmal grundlegend erschließen, also Funktionen der Puzzle ableiten. Dann das, was ich schon beschrieben habe, zum Beispiel, du musst diesen so Transferaufgaben meistern, wo du dann zum Beispiel eben dir überlegen musst, okay, in einer blauen Beleuchtung, wie würde diese Farbe aussehen, nach dem, was ich so über Farben und Farbenmischen alles weiß, hoffentlich. Ja. Du hast Sachen, wo du dir auch einfach ein Muster merken musst, um das dann zu reproduzieren. Du hast Rätsel, wo du einfach auch nur ganz simpel diese Linien durch ein Labyrinth führen musst, aber das sind auf einmal zwei Linien und die andere Linie wird automatisch gespiegelt zu deiner gezeichnet. Und dann musst du das halt quasi auch motorisch richtig denken können on the fly, während du das machst. Da kann man natürlich relativ gut mit Trial and Error arbeiten. Also du siehst dann oben, die Linie biegt falsch ab und du denkst dir so, ja, stimmt, ist gespiegelt, ich muss hier lang. Aber das ist wie so ein Gehirnjogging. Also es gab ja früher diese Reihe Dr. Kawashimas Gehirnjogging auf dem Nintendo DS, die dir dann immer vorher noch erklärt hat, welche Gehirnleistung sie jetzt gerade in Anspruch nimmt. Und ich habe das Gefühl, bei The Witness könnte man solche Einblendungen auch reinbauen. Und dann sagt dir das Spiel jedes Mal so, tut mir leid, aber diesmal fordere ich von dir eine ganz andere mentale Leistung. Und sei es nur, dass eben die Hand-Auge-Koordination im Transfer auf diese gespiegelte Darstellung von dir jetzt abverlangt wird. Auch das finde ich total interessant, dass du halt immer wieder da sitzt und du kannst dich sozusagen nicht nur darauf ausruhen, dass du so eine gewisse mentale Routine entwickelt hast, in einem Schema zu denken, sondern immer wenn du gerade dich so ein bisschen bequem eingerichtet hast, dann kommt nochmal was Neues.
Ja, eine schöne Leistung dieses Spiels. Wir sollten jetzt vielleicht tatsächlich mal ein bisschen über die Spielwelt reden oder die Tatsache, dass man für gelöste Puzzles eigentlich nichts bekommt. Auf der PlayStation gibt es da ein paar Trophäen, aber wenn man so einen Bereich säubert, das heißt, alle Puzzles, die führen dann stets zu einer mehr oder weniger Lösung des sogenannten Bereichs, dieses Gewächshaus mit den farbigen Lichtern, was du vorhin beschrieben hast, wo man dann wirklich ein bisschen Farbenspielereien hat oder sich sehr clever positionieren muss, um ein paar Tipps zu bekommen mit der Umgebung. Das endet irgendwann mit einer sehr klaren Sache. Ich glaube, wir können das beim Namen nennen, das ist kein Spoiler. Ein Laserstrahl entsteht und zielt Richtung des Bergmassivs in der Mitte der Karte. Und offensichtlich braucht man eine gewisse Anzahl von Lasern, um das Endgame freizuschalten. Das ist alles, was es an Belohnung gibt. Das ist auch fast alles, was es an Erklärung gibt. Man löst diese Puzzles, ohne wirklich zu wissen, warum man die löst und warum die in dieser Spielwelt sind und warum die Spielwelt ist, wie sie ist. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Spieler damit rechnen, gerade weil die Spielwelt so schön ausgestaltet ist, weil sie so farbenfroh und so eindrücklich ist und so mysteriös, dass am Ende eine Erklärung kommt. Aber so viel kann ich verraten, das Spiel ist eher so ein bisschen wie die Serie Lost. Das lässt sehr viel offen.
Ja. Also, The Witness hat eine Art rudimentäre Erzählung. Und zwar kann man in der Spielwelt Dinge entdecken, Artefakte sozusagen, verschiedene Arten von Artefakten. Man findet Audioaufzeichnungen. Viel später kriegt man auch teilweise horrend lange Videos, die man finden kann. Und es gibt sozusagen so ein bisschen Visual Storytelling. Da stehen so versteinerte Figuren herum. Man hat so ein bisschen die Vermutung von der Anmutung des Ganzen, dass das vielleicht lebende Menschen sind, die urplötzlich versteinert wurden. Und auch die erzählen eine Geschichte. Das Ganze bleibt aber sehr, sehr vage. Die Audioaufzeichnungen, die man da findet, die hinterlassen nur selten tatsächlich eine handlungsrelevante Erklärung und sind sogar viel häufiger einfach nur irgendwelche philosophischen Zitate, irgendwelche intellektuell mitunter sehr weitschweifenden Überlegungen. Und das Ganze, jetzt wo du auch schon sagst, es findet keine wirklich klare Auflösung, hatte für mich immer so ein bisschen den Eindruck erweckt, als wäre The Witness einfach gedacht als so ein großer Zen-Garten des intellektuellen Stimulus. Du hast die spielmechanische Komponente, die dein Gehirn anregen soll, und jetzt hast du eben auch noch diese Denkanstöße, die auf dieser philosophischen Ebene, weil sie dir einfach philosophische Gedanken über den Sinn und den Unsinn des Forschens nach Wahrheit, über das Universum und so weiter präsentieren, und dann kannst du auf diese Art sozusagen dein Gehirn auch nochmal anregen lassen und über diese Denkanstöße nachdenken und philosophieren. Du kannst anhand dieser Artefakte in der Welt darüber rätseln, was dort vielleicht passiert sein soll. Und ich glaube, oder das ist zumindest mein Eindruck, das ist der Urgrund des Ganzen. Also das soll das Spiel sein. Es will keine wirklich kohärente Geschichte erzählen, sondern es ist einfach, es geht darum, dass du halt diesen sehr ruhigen, idyllischen Raum hast, der so bewusst entschleunigt wirkt auch übrigens. Also auch wie das Spiel abläuft, das ganze Pacing. Du hast da manchmal so Brücken oder Tore oder sonstige Dinge, die sich öffnen, die dann hochfahren. Ewig langsam. Also das ist so ein Spiel, das ganz bewusst, glaube ich, die Geschwindigkeit aus vielen Dingen komplett rausnimmt, um so einen Raum zu schaffen, in dem du eben nachdenken sollst auf vielen verschiedenen Ebenen. Und das erscheint mir sozusagen als tatsächlich der Kern des Ganzen. Wer da eine Erzählung sucht und wer Lust hat, sich eine Erzählung zusammenzupuzzeln, wird trotzdem, glaube ich, obwohl es da Anhaltspunkte gibt, am Ende enttäuscht sein. Außer du widersprichst mir jetzt als derjenige, der von uns beiden, der es wirklich ganz durch hat.
Ich stimme dir da schon zu. Es gibt im Endgame, das findet sozusagen im Inneren dieses Bergmassivs statt, ist auch praktisch kein Spoiler, und das kombiniert nochmal richtig fies alle Rätselsorten und etabliert auch noch ein paar neue Kniffe. Das ist wirklich, das war sehr anregend, gleichzeitig ein bisschen stressig und frustrierend. Da war es in Berlin dann schon nachts um zwei. Da gibt es eine Audioaufzeichnung, die ist schon sehr konkret. Die lässt aber dennoch einige Dinge offen. Die ist fast schon fies in ihrer konkreten Art und Weise, aber trotzdem nicht wirklich nützlich, für mich zumindest. Ich bin jemand, der, wenn schon Story und Worldbuilding betrieben wird, der ein bisschen, ja, Closure braucht. Aber in dem Sinne hat mich The Witness trotzdem völlig befriedigt, denn genau wie du es angedeutet hast und genau wie ich es auch empfunden habe während des Spiels, war der Weg das Ziel. Das Ende hat mir absolut nichts gegeben, gar nichts, und es war mir egal. Ich war nachher trotzdem froh und glücklich, weil ich hatte so viel Spaß währenddessen. Diese kleinen Endorphinschauer, wenn man plötzlich begriffen hat. Die dosiert das Spiel immer, immer wieder. Und das ist eins der besten Gefühle, die es gibt. Und die hat mir das Spiel in einer Fülle gegeben. Ich habe mich schlau gefühlt. Manchmal auch mit Hilfe, manchmal war es sehr, sehr gutes Game Design, aber trotzdem, ich habe mich immer wieder, ging die Lampe in meinem Kopf an, und ich hatte diese Epiphany, ist ein schönes englisches Wort, klingt einfach viel besser als Erleuchtung, aber für diese Momente liebe ich dieses Spiel bis heute und ist es eins der besten Spiele von 2016, meiner Meinung nach. Oh, das war gut.
Ja, die Eingabe. Das ist richtig. Die Schattenseite davon ist, und das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, über das ich gerne mit dir sprechen wollte, ist, ich finde, es ist aber auch ein Spiel, das manchmal frustrierend sein kann. Und ich kann mir vorstellen, es ist eine Art von Frustration, die für manche Leute schwer zu ertragen ist, denn es gibt, also das ist jetzt meine Erfahrung, vielleicht sagst du auch so, damit hatte ich kein Problem, es gibt Momente, in denen das Spiel auch dafür sorgt, dass du dich einfach nur enddumm fühlst. Ich finde, du hängst manchmal da fest, du hast erkennbar schon alle Informationen, du kommst trotzdem nicht auf diese Lösung. Und manchmal, also ich saß echt manchmal da und habe gedacht so, fuck, ich bin zu blöd für das Spiel. Später geht's dann weiter. Manchmal ist es auch wirklich so, man muss so einen Schritt rausgehen aus dem Spiel, es mal liegen lassen und dann einfach nochmal ein bisschen ruhiger wiederkommen mit so einer frischen Perspektive. Auch vielleicht eine Botschaft, die man aus dem Spiel mitnehmen kann, wenn man möchte. Aber ich finde, das ist, also es ist eine teilweise, finde ich, ist es eine Art von Frustration, die ich in anderen Spielen nicht kenne, weil in anderen Spielen sitze ich dann manchmal so da und denke mir so, naja gut, ich war jetzt hier von meinen motorischen Reflexen nicht schnell genug, selbst wenn ich mir irgendwann eingestehen müsste, ich bin zu alt dafür, mein Gott, was macht's? Und bei dem The Witness ist es manchmal so, dass man davor sitzt und sich denkt so, was, wenn du einfach nur dumm bist, was dann, ja, wenn es nicht weitergeht?
Das kann ich sehr gut verstehen. Es gab auch Rätsel, die mir oder uns irgendwann zu schwer waren. Und da haben wir auch Fehler gemacht. Wir haben zum Teil uns selbst, weil dieses Spiel eben nichts erklärt, haben wir uns zum Teil falsche Regeln erschlossen aus dem, was uns gegeben wurde. Und das hat uns irgendwann dazu gezwungen, Rätsel, die wir bereits längst gelöst haben, erneut anzuschauen und zu lösen und zu gucken, ob wir eine andere Erkenntnis gewinnen, vielleicht ein präziseres Regelwerk. Denn die ganze Sprache muss man sich ja selbst erschließen, dieses Spiel hat. Ich habe mir jetzt im Vorfeld auf dieses Gespräch nochmal in dem Gaming-Wiki alle Rätseltypen angeschaut. Und da wurden zum Teil diese Rätselmechaniken, diese Regeln so wunderbar simpel auf den Punkt gebracht, wie ich sie mir selbst nie erschlossen hatte. Da hatte ich wirklich ein bisschen lachen müssen. Und das ist echt ein Problem dieses Spiels, insbesondere für Leute, die das öfters mal länger liegen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass man schon gewinnt, indem man eine Nacht drüber grübelt. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache. Einfach mal ausschalten, drüber schlafen und am nächsten Tag weiterspielen. Aber nach ein, zwei Wochen kann ich mir vorstellen, hat man auch den Faden verloren und findet dann keinen Zugang mehr zum Spiel. Ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, so seit das erschienen ist, die das auch gespielt haben und einige von denen haben das auf diese Art und Weise, die fanden das ganz nett, die haben da schon in diesen Anfangsbereichen Rätsel gelöst und fanden das gut, aber nur das Rätsellösen hat denen nicht gereicht und irgendwann standen sie dann eben wieder Ochs vom Berg und haben vor Frustration aufgegeben. Schade.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also vor allem, wenn du halt über die Zeit vielleicht irgendwas vergisst. Man hat dann so ab einem gewissen Punkt alles, was man schon an Informationen gesammelt hat, hat man dann im Kopf. Und dann ist es natürlich auch leichter, einfach die Schlüsse zu ziehen, wenn das Spiel von dir verlangt, aus deinem schon gesammelten Wissen jetzt abzuleiten, was von dir verlangt wird. Ich hatte eine Stelle zum Beispiel in dem Spiel, da ging es darum, dass man einen Irrgarten durchschreiten muss. Und da musst du irgendwie herausfinden, auf welchem Weg muss ich durch diesen Irrgarten laufen. Und dann muss ich den Weg, den ich genommen habe, auf einer Tafel nachzeichnen, auf dieser typischen Rätseltafel. Das ist aus zwei Gründen ist das schon mal ein bisschen komplex. Also erstens, weil du natürlich diese Draufsicht vom Irrgarten, also du kannst dann auf erhöhte Punkte gehen, dir den von oben anschauen. Du musst dann also quasi den Weg, den du genommen hast, musst du wiedererkennen auf dieser schematischen Ansicht, die diese Rätseltafel am Ende dir präsentiert und musst den dann da nachzeichnen. Und du musst erkennen, wie du den richtigen Weg überhaupt ableitest. Und das ist am Anfang noch relativ einfach, weil da sind quasi Markierungen auf dem Boden, wo früher Wände standen und man nicht lang konnte und dann gibt's nur den einen Weg. Und das wird nach hinten raus komplexer. Und es gab eine Stelle, da bin ich ums Verrecken nicht weitergekommen, bin nicht weitergekommen, bin nicht weitergekommen. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich bin zu dumm. Ich scheitere jetzt im ersten Drittel dieses Spiels, weil ich zu blöd bin. Und dann habe ich es am nächsten Tag nochmal probiert. Und auf einmal war es ganz klar, weil ich hatte nämlich das eine nachts gespielt ohne Ton. Und man braucht aber Ton, um dieses Rätsel zu lösen. Und am nächsten Tag war es dann auf einmal sehr eindeutig.
Das ist auch eine Sache, das sagt einem das Spiel auch nicht, dass man alle Sinne dafür braucht. Und das finde ich auch ein bisschen holpriges Design, denn es sperrt ein paar Spieler aus. Einfach Leute, die vielleicht versehentlich den Ton nicht anhaben und auch Farbenblinde sind komplett ausgeschlossen vor diesem Spiel, weil es eben sehr viele Farbenspielereien gibt. Und da gibt's auch hinten raus im Endgame eine Stelle, da haben mein Spezi und ich dann auch aufgegeben, weil dieses Panel hat hektisch in Neonfarben geblinkt, hat immer wieder die Farbe gewechselt. Das hat auch noch eine gewisse Logik gehabt, aber das war so anstrengend, das anzuschauen. Da haben wir so Kopfschmerzen bekommen, dass wir dieses eine Rätsel im Internet nachschauen mussten. Das war einfach zu ekelhaft, das zu lösen. Und das sind so ein paar Patzer, die das Spiel sich leistet. Das sollte da schon zugänglicher sein diesbezüglich. Zumindest dem Spieler den Hinweis geben, hey, spiel das mit Ton. Oder farbenblinden Optionen sind vielleicht vom Spieldesign schwierig, aber es gibt absolut keine Hilfestellung. Das ist auch so ein bisschen die Tatsache, dass wenn man ein Rätsel nicht lösen kann, man kann so viele Fehler bauen, wie man will. Niemals wird irgendwann ein Pop-up aufgehen und eine Hilfestellung geben. Man muss sich das alles extern vom Spiel suchen und da ist dann die Gefahr zu groß, dass man sich zu einfach macht, dass man zu schnell in diesen diese Kurzschlusshandlung, okay, ich guck's Nachgerät. Und damit macht man sich dann auch das Spiel kaputt.
Ja, es ist ganz ulkig. Ich finde, das Spiel bekommt nochmal eine andere Anmutung, dadurch, dass das von diesem Jonathan Blow gemacht wurde. Der erstens, ich habe mal einen Vortrag von dem auf einer GDC gehört, und das war ein völlig abstrakter Vortrag, ich weiß das Thema leider nicht mehr, der nur entfernt mit diesem eigentlichen Thema zu tun hatte, der über Spieldesign eigentlich nur auf einer Metaebene was gesagt hat. Und da bin ich eigentlich relativ enttäuscht rausgegangen, weil für mich hatte das überhaupt keinen Mehrwert, sondern das war einfach nur so ein intellektuelles Gedankenexperiment. Durchaus mal interessant zu hören, aber es gab irgendwie überhaupt nichts Konkretes oder Handfestes oder Greifbares. Der gilt auch seit dem Braid als so einer dieser Vorzeigeintellektuellen in der Spieleentwicklung. Und ausgerechnet, dass der dieses Spiel gemacht hat, das verleiht dem Spiel, finde ich, einfach wenn man dieses Vorwissen hat, ab und zu diese Anmutung, dass da jetzt eben dieser Intelligenzgott sitzt, ja, und sagt so, also ich könnte das lösen. Ja, ich finde das nicht so schwer an der Stelle, wenn du hier scheiterst, dann bist du vielleicht zu blöd. Ich weiß nicht, ob dir das auch so, aber hast du nicht, also ich habe da tatsächlich den Eindruck, dadurch, dass ich weiß, wer dieses Spiel gemacht hat, beeinflusst das zu einem gewissen Grad so ein bisschen meine Wahrnehmung des Spiels. Kannst du das nachempfinden?
Absolut. Wenn ich mich da an einige Rätsel aus Braid erinnere, hatte ich dann schon auch vor The Witness immer einen heiden Respekt, und insbesondere in den ersten Spielstunden, wo ich so ein bisschen die Grenzen dieser Spielwelt ausgelotst habe und vor sehr vielen verschlossenen Türen stand, wo ich nicht die geringste Ahnung hatte. Und auch später im Endgame gibt's Dinge, auf die ich dann verzichtet habe. Das gibt dann so optional besonders schwere Dinge, auch mit Zeitdruck. Mein lieber Mann, nee. Aber ich, dennoch muss man meinen Hut davor ziehen. Man merkt im Spiel schon an, dass da sehr, sehr viel Zeit in die kleinsten Details geflossen ist. Und es gibt da noch eine Dimension des Spiels, die ist mir sehr spät aufgefallen, die einem dann offenbart, dass nichts, wirklich gar nichts in dieser Spielwelt zufällig da ist, wo es ist. Alles wirkt sehr, sehr, sehr bewusst platziert. Und das ist ein Moment, diese Erkenntnis, die ist ebenso geil wie die vielen kleinen Rätsel-Endorphin-Ausstöße. Diese, wollen wir drüber reden? Wollen wir das Ding beim Namen nennen? Ich fand den Moment nämlich ziemlich gut.
Dann würde ich jetzt mal an der Stelle eine milde Spoilerwarnung aussprechen. Also das ist jetzt nichts, was das Spiel kaputt macht, aber das ist tatsächlich was sich vielleicht auch lohnt, wenn man das einfach selber entdeckt. Das heißt also, wer noch vorhat, The Witness zu spielen, der könnte vielleicht diesen Punkt hinterher überspringen, beziehungsweise den diskutieren wir einfach, nachdem wir gewertschätzt haben. Das machen wir jetzt noch, würde ich sagen, vorher, und dann sprechen wir darüber nochmal ganz kurz. Magst du anfangen?
Ja, und dann wollte ich noch etwas dazu sagen, zu dieser Jonathan Blow-Geschichte. Etwas, das passiert ist, nachdem das Spiel erschienen ist, weil es eben von Jonathan Blow kam und weil auch sein Vorgängerspiel Braid diesen Twist hatte, dann war das Spiel relativ ereignisarm vorbei, das Ende war relativ vage. Einige Spieler haben sich dann sehr schnell daran gemacht, das Spiel zu 100%, und alle haben darauf gewartet, dass da noch was kommt. So ein Twist, so ein Geheimnis, ein Easter Egg. Und schnell wurden Indizien gefunden. Es gibt da so Margariten, kleine Blumen mit weißen Blütenblättern. Die gibt es nur sehr, sehr wenige auf der Insel und stets an sehr markanten Orten. Und da wurden dann Screenshots von diesen Orten gesammelt und auf der Karte eingetragen. Und es wurde herausgefunden, dieses Rätsel zu lösen. Es wurde versucht, dieses Rätsel zu lösen. Dazu zählten eben auch noch einzelne Rätsel. Zum Beispiel in der Windmühle gibt es einen Schalter, den kann man umlegen. Der hat meines Wissens nach keinerlei Bedeutung. Das soll wohl ein Relikt aus einer vorherigen Iteration des Rätsels sein, wie Blow dann mitteilte. In fast 2-3 Tage lang oder eine Woche herrschte in so einem Subreddit, speziell zu The Witness, in so einer Rätsel-Community, das große Bestreben, das letzte Rätsel von The Witness zu lösen, bis dann eben tatsächlich feststand, es gibt keins. Das fand ich bemerkenswert.
Das große letzte Rätsel der Menschheit existiert gar nicht.
Aber weil es von Blow kam, hat man es ihm halt zugetraut. Das fand ich witzig. Und ich habe da auch noch ein bisschen so die Hoffnung gehabt, vielleicht kommt da ja noch was. Es gibt ein verstecktes Extra, das ist auch sehr verspult. Das hat so ein bisschen was von Arthouse-Film und Expressionismus. Er macht da mit dem Medium ein bisschen was Eigenwilliges. Man kann es als interaktiven Abspann verstehen. Aber ja, es gibt kein großes Geheimnis, keine versteckte Lösung. Aber das trifft ja auch immer noch ganz gut diesen philosophischen Ansatz, den du auch schon angedeutet hast, dass es einfach nur eine inspirierende Umgebung ist, um sich selbst Gedanken zu machen über das, was man da gerade erlebt und dabei fühlt. Aber wertschätzen wir.
Ja, wertschätzen wir, los. Ich mache einfach jetzt mal, nachdem du ja noch einen Zwischensatz gesagt hast, der Abwechslung halber. Das Spiel kostet aktuell auf Steam 37 Euro. Ich habe es gekauft, ich glaube, wir haben es über das Humble Bundle gekauft, als es da mal mit drin war. Das heißt, wir haben es relativ günstig bekommen, aber gehen wir mal von den 37 Euro aus. Ich behaupte, für die Menschen, die Lust haben auf Puzzle und die Lust haben und auch die Frustrationstoleranz haben, um sich durchaus knifflige Puzzle zu erarbeiten und dieses Erfolgserlebnis zu genießen, wenn dann endlich die Glühbirne über dem Kopf hell aufleuchtet, ist es dieses Geld wert. Es ist, erscheint teuer für so ein Indie-Game, es ist aber, wie du schon sagtest, wirklich randvoll mit diesen Puzzles, da ist echt eine Menge drin. Es ist auch einfach ein sehr angenehmes Spiel, einfach in dieser Art, dass es halt, ja, als dieser Allround-Gehirnstimulus funktioniert. Ich würde davon abraten, wenn man wirklich denkt, da findet man jetzt auch irgendeine tiefe, profunde, narrative Erfahrung. Ich finde, das Spiel ist stellenweise, auch wenn ich mich jetzt tatsächlich vielleicht oute als jemand, der es einfach nicht gerafft hat, aber ich finde, es ist stellenweise auch einfach nur prätentiös. Da tut es so, als wäre es irgendwie tief oder sonst irgendwas und als käme da noch was und da ist dann aber einfach nichts. Und ich habe das Gefühl, dass das Spiel das an anderen Stellen auch so ein bisschen augenzwinkernd zugibt. Aber das fand ich dann so ein bisschen enttäuschend, dass das einfach häufig nur so Versatzstücke sind. Ich verstehe schon so, also ich glaube zu verstehen, den Ansatz zu sagen, hier, guck mal, das ist im Grunde genommen auch ein Brain-Teaser, aber auf eine andere Art und Weise. Das fand ich aber insgesamt ein bisschen unbefriedigend. Ich fand auch, wie gesagt, so ein bisschen mehr Führung hätte ich, glaube ich, nicht so schlecht gefunden, weil das an einigen Stellen, ehrlich gesagt, ist es nicht so, dass man da sitzt und sagt so, ach, jetzt fühle ich mich gut. Jetzt habe ich tatsächlich dieses Erfolgsgefühl, weil ich mir Dinge erschlossen und abgeleitet und inter- und extrapoliert habe, sondern manchmal sitzt man auch nur da und denkt sich, okay, jetzt habe ich es geschnallt, aber das ist eher so, warum musste das eigentlich so ein zäher Prozess sein? Aber davon abgesehen ist es wirklich fantastisch. Ich finde es auch von der ganzen Ästhetik her, es ist ein bildschönes Spiel mit einer sehr schönen Mischung aus technisch durchaus sehr, sehr solide und gut umgesetzter Optik und dann teilweise aber eben auch sehr minimalistisch in der Art und Weise, wie halt, also es sind jetzt keine extrem detaillierten Texturen zum Beispiel, sondern es hat alles so die Anmutung vielleicht von so, wie so einer Landschaftsmalerei und so. Es ist sehr schöne, kräftige Farben, teilweise wirklich beeindruckend coole Lichtstimmung, leuchtend rote Tümpel und sowas, das ist alles sehr, sehr schön. Das heißt also so als eine, ja, eine intellektuell stimulierende, auch ästhetisch wertvolle Erfahrung als Rundum-Paket, finde ich, ist es das Geld eindeutig wert. Das ist also so meine Wertschätzung dazu.
Ich würde direkt ins selbe Horn blasen. Für mich, und ich bin ein Kind, das hat mit Myst das PC-Spielen so richtig begonnen. Das war mein erstes Spiel, für das ich ein CD-ROM-Laufwerk erquengelt habe. Dieses auf einer einsamen Insel rumstrobern und Rätsel lösen, das sitzt bei mir seitdem tief. Die Art und Weise, wie dieses Spiel Rätsel erklärt, etabliert, komplexer macht, in die Umgebung einbaut, die Umgebung um die Rätsel herum hinstrickt, mir einen tollen Ort gibt, einen wunderschönen, entspannenden Ort, um diese Rätsel zu lösen, ohne dass irgendwie, es gibt zum Beispiel keine Musik, aber trotzdem ein schönes Sounddesign, diese Umgebung hat schöne Geräusche, es ist einfach nur eine tolle Kulisse, ein toller Ort, um dort zu sein und Rätsel zu lösen. Für mich persönlich hakt es alle Sachen ab. Auf der grünen Wiese, diese Wertung wird ja immer hier bei The Pod benutzt, ist es für mich definitiv eine 90, weil es ist, als ob der Herr Blow den kleinen Onkel Stange kennt und für ihn ein Spiel gemacht hat. Dafür bin ich ihm sehr, sehr, sehr dankbar. Ich habe jetzt aber auch schon genug mit Leuten geredet, die eben die Probleme damit hatten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jeder, der so Spiele wie The Talos Principle mochte, also die wirklich knifflige Knobelsachen, wo das Rätsel im Vordergrund steht. Und The Talos Principle ist ja auch so ein Spiel, wo der Rest ein bisschen zweckmäßig wirkt. Und darauf sollte man sich einlassen. Wir haben auch jetzt schon lange drüber geredet, dass das Narrativ nicht so befriedigend ist. Auch darauf sollte man sich einlassen. Dann ist es seinen Eintrittspreis auch absolut wert. Nun war es aber vor kurzem in diesem Freedom Bundle bei HumbleBundle.com als billiger Beifang runtergerechnet, vielleicht um einen Euro wert. Wenn einem das mal über den Weg läuft, dann soll es auch jeder andere versuchen, meine ich. Dann kann man sich mal kurz mit diesem Spiel beschäftigen, auch wenn sowas nicht etwas für einen ist, wenn man sich vielleicht normalerweise etwas gehaltvollere Spiele wünscht, die mehr Kernmechanik haben, spielerisch, die nicht bloß Rätsel sind, die ein bisschen mehr erzählen. Denn zum einen ist es meiner Meinung nach diese Insel wert, einmal betrachtet zu werden. Das ist einfach nur wirklich ein toll gestalteter Ort. Genau wie du es gesagt hast, es ist vom Grafikdesign eine absolut tolle Leistung. Die hatten da auch eine Architektin oder zwei Landschaftsarchitekten angestellt, speziell für dieses Spiel. Da gibt es auch einen GDC-Vortrag mit einem längeren Essay. Ich glaube, auf Gamasutra ist der zu finden. Den können wir mit der Wertschätzung verlinken. Der ist ja lesenswert und interessant. Und dann kann man sich auch mal zumindest mit den ersten Rätseln beschäftigen und so ein bisschen ein Gespür dafür kriegen, wie diese Spielmechanik funktioniert und wie genial dieses Spiel sich selbst dem Spieler beibringt. Ich denke, das ist für all jene, die Interesse haben an Videospielen und an Gameplay und so ein bisschen Mechaniken dahinter, ist es ein lehrreicher kleiner Exkurs, auch wenn man nichts damit anfangen kann. Das ist so, wenn das als Beifang in irgendeinem Bundle oder in irgendeinem Sale zu finden ist für, sagen wir mal, 10, 15 Euro, dann würde ich es direkt jedem ans Herz legen.
Ja, es ist ein Spiel für Puristen, würde ich behaupten wollen. Also auch, man muss auch sagen, also das ist ja wirklich quasi schon so, ach, wie soll man das sagen? Ich bin versucht zu sagen, vielleicht sogar so einen Masterclass, was Game Design angeht. Also ein zentrales Kernspielelement und das dann immer weiter ausgebaut, immer wieder variiert, dann auch noch die Umgebung mit einbezogen und so. Das ist schon wirklich fantastisch. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen, was so eine einzelne, sehr, sehr simple Kernspielmechanik zu so viel ausweiten kann. Also man glaubt gar nicht, hätte man das, wenn man das erste Ding sieht, glaubt man gar nicht, wie weit das tatsächlich trägt. Ich habe umgekehrt ulkigerweise selber nicht viel vorzubringen, was dem widersprechen würde, zu sagen, sowas ist eine 90. Aus dem Bauch raus, für mich persönlich hätte ich ihm die nicht gegeben, weil ich finde, umgekehrt nach hinten raus ist es mir dann doch ein bisschen zu uniform, weil ich dann nämlich immer wieder doch vor diesen Tafeln stehe, wo dann wieder mich so eine Matrix oder irgendein Labyrinth anschaut und erwartet, dass ich darauf eine Linie ziehe. Das fand ich nach hinten raus ermüdend. So stark auch die Rätsel und die Herausforderungen variiert wurden, war das irgendwann der Punkt erreicht, wo ich mir dachte, Gott, ich wünschte, dir wäre noch irgendwas Zweites eingefallen. Also es gibt natürlich jetzt noch die Sachen, über die wir gleich noch in dem Spoilerteil sprechen, aber die haben keinen so prominenten Platz. Das fand ich so ein bisschen, und ich fand, es ist in seinem Purismus stellenweise auch, das ist jetzt ein böses Wort, aber geradezu so ein bisschen seelenlos, weil es halt alles auf dieser sehr strikt intellektuellen Ebene abläuft und es aber abseits von der Ästhetik der Insel, finde ich, ist es emotional halt meistens immer nur so flach. Da ist irgendwie nichts drin und das ist einfach auf eine eigenartige Art und Weise auch steril manchmal. Und das war was, wo ich gedacht habe, ich erkenne, dass du brillant bist, liebes Spiel, aber für mich persönlich bist du nicht so richtig großartig, weil mir irgendwie so, irgendwie fehlt mir da so eine gewisse positive Empfindung, die über ich habe das begriffen, ich habe das verarbeitet, ich habe diese Herausforderung gemeistert hinausgeht. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
Absolut. Das Spiel ist komplett, ihm fehlt jegliche Wärme, jegliche Menschlichkeit. Es gibt keinen Humor da drin, es gibt keine Emotionen, nichts, was so wirklich transportiert wird. Es gibt ja auch nichts Lebendiges auf dieser Insel. Alles ist da tot. Es gibt zwar die Umgebungsgeräusche, aber ich glaube selbst, dass das Vogelgezwitscher aus Lautsprechern kommt, die da auch in der Spielwelt hingebaut sind. Oh, die wenigen menschenartigen Figuren, das sind Steine oder versteinerte Figuren. Wer weiß, ob sie jemals Menschen waren. Und es gibt halt diese Überreste. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Vielleicht ist ja Jonathan Blow einfach nur ein hochgradig ein Soziopath, ja. Ein genialer Mensch, der das auch super in seinen Alltag einbauen kann, aber vielleicht empfindet er wirklich nichts außer intellektueller Stimulation durch Game Design und gute Puzzles.
Vielleicht ist er ein Roboter, ja. Das ja genau. Also das heißt wirklich so, wenn man eine sehr, sehr, sehr fortschrittliche KI hätte und ihr sagt, jetzt macht doch mal so ein schönes Rätselspiel, das uns Menschen gefällt oder sowas, das könnte dabei rauskommen. Aber nochmal, also rein rational betrachtet ist das Spiel in vielerlei anderer Hinsicht einfach so perfekt und so sauber und so clean und so schön durchdesignt und auch wirklich brillant in mancherlei Hinsicht. Ich kann da keinen wirklich rationalen Grund für anführen. So auf dieser, der Kritiker kann genau auf diesen Punkt deuten und sagen, gucken Sie mal, da müssen wir uns doch alle einig sein, dass das diesem Spiel höhere Weihen verwehrt. Das ist tatsächlich jetzt echt nur so ein reines Bauchgefühl, so das kommt nicht in den Pantheon von Andres ganz persönlichen 90er Super-Hit-Titel, die müsste jeder mal gespielt haben. Ist aber wirklich ein super, super cooles, cleanes, tolles und wie gesagt, stellenweise auch wirklich brillantes Spiel. Und jetzt spoilern wir noch mal ein bisschen. Du hast nämlich vorhin schon angefangen zu erzählen, es gibt ja noch eine Facette sozusagen, was das Entdecken in dieser Spielwelt angeht.
Mhm. Eigentlich zwei. Zum einen gibt es viele nette kleine optische Illusionen. Da bilden Zweige und Äste mal ein Gesicht. Da gibt es einen Baum, wo man viele Gesichter entdecken kann, wenn man drumherum läuft. Oder Steine, die sich im Meer spiegeln, ergebende Figur. Ich habe da mal für die GameStar damals ein Video gemacht und die alle gesammelt. Oder auch so nette Spielereien mit Schatten, wo man dann eben die Spielfigur selbst spielt man in der Ego-Perspektive, aber sie wirft einen Schatten, da gibt es ein paar Stellen, da kann man sich hinstellen in ein Fenster, wo die Sonne durchscheint und sieht dann zusammen mit, was sind das, versteinerten Tauben, sieht man dann eben Engelsflügel an seiner Spielfigur und ein Stück weiter mit irgendwelchen Schrott, der da rumhängt, sieht's aus, als ob man selbst ein König wäre und eine Krone auf hätte. Das sind nette Facetten und auf dieselbe Art und Weise sind Umgebungsrätsel versteckt im Spiel. Das heißt, diese Rätselform, gehe auf einen Kreis und ziehe von da aus eine Linie bis zum Ende durch, die gibt's nicht bloß in diesen Rätseltafeln, sondern auch praktisch als Sammelobjekt. Und zwar 135 Stück überall in der Spielwelt verteilt. Das sind zum Teil die Lücken zwischen den Wolken, das können Silberbeschläge in irgendwelchen Möbeln sein, das können Farbkleckse sein, die sich im Wasser spiegeln, die findet man plötzlich überall. Und dann macht's auch Klick. Und man sieht plötzlich die Umgebung in einem völlig anderen Licht. Und je, wenn man dann einmal hinschaut und weiß, dass das existiert, sieht man sie plötzlich überall. Und das war für mich auch ein Moment, der war sagenhaft.
Ja, die gute Mustererkennung. Also dieses Standardrätsel in seiner simpelsten Form ist ja, wie gesagt, Ausgangspunkt, gerade Linie, Endpunkt. Und der Ausgangspunkt, wie du schon richtig sagst, ist halt immer so ein rundes Feld und der Endpunkt ist einfach das abgerundete Ende der Linie. Also die Standardausführung muss man sich halt vorstellen wie so ein Fieberthermometer, so ein ganz altmodisches, unten bauchig, wo dann das Quecksilber früher drin war und dann halt einfach gerade nach oben. Und ich habe das zum ersten Mal in der Umgebung wiedererkannt in einem Rohr. Da ist so ein Rohr, das läuft in einen Fluss hinein. Und dann musst du immer, um diese Linie zu ziehen, wechselst du sozusagen in diesen Zeichenmodus. Und das dachte ich mir, das sieht ganz genau so aus. Und dann wechselst du in diesen Zeichenmodus und siehe da, du kannst dann mitten in die Landschaft eben deine Linien zeichnen und dadurch dort diese Landschaftsrätsel vervollständigen. Da stehen dann so Obelisken mit irgendwelchen merkwürdigen Symbolen in der Gegend rum und du bringst dann eines dieser Symbole zum Leuchten, indem du so ein Landschaftsrätsel löst. Und wenn du so ein Ding irgendwo rumstehen siehst, kannst du dann auch sagen, ah, okay, hier in der Umgebung wird es noch was geben, dann suche ich mal. Die gibt's dann auch in komplexeren Formen zum Beispiel, wo dann auch noch ein perspektivisches Rätsel mit dazukommt. Da sind dann so Trümmerteile von einem Schiffswrack im Wasser. Und wenn du dann aber aus einem bestimmten Winkel auf diese Teile drauf schaust, dann erkennst du wieder die typische Linie und kannst das dann da lösen.
Es gibt auch eins dieser Rätsel, da muss man dieses Boot, es existiert ein Boot, das fährt automatisch, also eine Art Schnellreisesystem, einmal um die Insel drumherum, hat ein paar Stege, wo man es anlegen lassen kann. Da gibt es eine Stelle, da muss man das Boot losschicken auf seinen Kurs, dann schnell runterspringen, bevor es losfährt und dann an eine bestimmte Stelle gehen und auf den Moment warten, wo dieses Boot an der richtigen Stelle vorbeifährt, sodass man dass es dieses Landschaftspuzzle ergänzt. So weit geht das.
Bugwelle sozusagen, das vervollständigt.
Ein Teil des Bootes, und das ist eben wirklich witzig. Und leider bringt es überhaupt nichts. Das ist so ein bisschen, das war auch einer dieser Aspekte, dieser Goldgräberstimmung nach dem Release des Spiels. Oh mein Gott, da gibt's ja das zu entdecken. Was auch witzig ist, weil einige Reviewer haben kein einziges von diesen Dingern entdeckt. Also es gibt Reviews, oder zumindest gab es damals welche, die haben komplett diesen Punkt verschwiegen und haben es offensichtlich niemals entdeckt, während andere relativ früh schreiben, da gibt es noch eine Dimension, es gibt noch Sammelobjekte. Schade ist es allerdings, dass die Dinger absolut nichts lösen, weil eben, und das ist auch so ein bisschen das Problem des Spiels, man findet diese Umgebungsrätsel, man sieht, okay, es gibt da schwarze Obelisken und jedes Mal, wenn ich so eins löse, dann leuchtet das da golden auf und ich kann auf diesen Obelisken noch erkennen, welche Umgebungsrätsel es dann noch gibt. Und wenn ich alle löse, wird dieser Obelisk weiß und es gibt viele andere Obelisken und dann erwartet man doch irgendwas. Mehr als dass alle Obelisken dann weiß sind, wenn man sie gefunden hat und fertig. Das ist halt ärgerlich.
Das ist halt wahrscheinlich der subversive Touch dieses Spiels, dass es sagt, dass der Erfolg, die Belohnung ist das Gefühl, dass du es rausbekommen hast. Und ich gebe dir jetzt nicht noch zusätzlich irgendeine extrinsische Belohnung obendrauf. Also, dass du dadurch jetzt nochmal irgendwie was freischaltest oder dass ich dir nochmal digital auf die Schulter klopfe, sondern die Belohnung, die kommt von innen. Du sitzt da und weißt, ich habe das erkannt, ich habe es verstanden, ich habe es bemerkt und ich habe es auch gelöst und das ist Belohnung genug. Das ist auf so einer Metaebene, vielleicht ist es ja sogar vielleicht ganz interessant zu sagen, so, was ist eigentlich passiert sozusagen mit uns allen, dass uns das nicht mehr genug ist, ja? Die Spieler haben uns so darauf konditioniert, dass wir für alles auch irgendeine spielinhärente Belohnung erwarten, dass es uns auf einmal ungenügend erscheint, wenn das ausgespart bleibt. Aber das stimmt schon, dass die Anmutung ist zumindest immer da, dass man damit vielleicht auch in irgendeiner Form einen Mechanismus vervollständigt oder in Gang setzt oder dass sonst irgendetwas Bemerkenswertes passiert. Wenn wir jetzt schon beim Spoilern sind, vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu der Geschichte. Also die Geschichte, die nahegelegt wird, ist, da ist halt irgendeine Versuchsanordnung, irgendwelche Experimente sind wahrscheinlich auf dieser Insel passiert. Das sieht man einfach daran, weil man halt einfach erstens durch sehr viele laborähnliche Szenarien läuft. Zum Zweiten sind da so Leute, die scheinen so Laborkittel zu tragen und die sind auf diesem zentralen Berg, auf den dann diese Laser gerichtet werden, wenn man jeweils einen Rätselbereich abgeschlossen hat, da stehen die so drumrum um ein etwas mysteriös aussehendes, maschinenähnliches Ding. Und man denkt so die ganze Zeit, aha, okay, was ist hier wohl passiert? Was haben sie gemacht auf dieser Insel? Was ist der Ursprung und der Sinn all dieser Rätsel? Das ist so ein bisschen, das sind so die Fragen, auf die hätte ich mir eine Antwort erhofft, wenn ich es durchspiele. Kriege ich die?
Nein, Sir. Es gibt, wie gesagt, im Inneren dieses Berges, und ich kann dir nur empfehlen, dich da noch hinzuarbeiten, das ist dann schon noch die Masterclass, was Rätsellösen angeht. Und da wird auch noch in einigen Aspekten etwas gemacht mit dieser Rätselart und Weise. Die ist dann schon wieder wow. Aber dort findest du eben unter anderem ein Audio-File, mutmaßlich von den Schöpfern all der Rätsel auf der Insel. Das ist dann so ein bisschen dieser Lost-Vibe. Da kriegt man ein bisschen was von den Erbauern mit. Gleichzeitig outen die sich dann auch schon wieder, und ich glaube, das hat dann auch schon eher mit diesem interaktiven Abspann zu tun, so ein bisschen durchbrechen sie meiner Meinung nach die vierte Wand, und man kann auch damit das so interpretieren, dass es die Entwickler sind, die da sich miteinander unterhalten. Das ist dieses eine Audio-File, da müsste ich nochmal reinhören. Es gibt jedenfalls, wenn man es wirklich bis zum Ende gespielt hat, bis zum Ende, bis zu diesem Abspann, das ist ziemlich wenig. Da sollte man eigentlich gar nichts erwarten. Und ich glaube auch, diese große Kiste, die da oben hängt auf dem Gipfel, wo sich alles hinzentriert, das ist vielleicht auch eher eine Metapher für unsere Neugierde. So ein bisschen wie diese Magic Box, die J.J. Abrams immer wieder vorzieht als Metapher.
Ja, Peter Molyneux' Mystery Box, da hat doch mal diese App gemacht, wo es auch nur darum ging, zu erfahren, was ist quasi im Zentrum des Universums, ja, wie bei No Man's Sky. Ja.
Ganz genau. Und ja, ich glaube eher, dass das steht dafür, dass es wirklich eher die eine Metapher ist, vielleicht für diesen Willen, weiter zu gucken und diese Neugier, was verbirgt sich dahinter, immer wieder weitere Schichten aufdecken. Das ist wirklich alles. Wirklich, bei diesem Spiel ist der Weg das Ziel. Und das hat es mir mitgegeben und das habe ich auch gemocht, das habe ich da rausgeholt, das hat in mir Resonanz erzeugt. In diesem Subreddit, The Witness, kann man tatsächlich sehr viele nette Theorien durchlesen. Da gibt's Leute, die beschäftigen sich ein bisschen mehr mit diesen Andeutungen, gerade in philosophischer Natur. Da gibt's eben auch, wie du es schon erwähnt hast, Videos, die man sammeln kann, die sich auch so ein bisschen sehr vage mit grob Schweifen um dieses Thema drehen. Da kann man schon ein bisschen was rausholen. Aber das ist etwas, was ich persönlich, wo ich kein Bedürfnis habe. Dieses Spiel muss ich mir nicht weiter erklären. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man das befriedigend alles irgendwie unter einen Hut bringen könnte. Anders als Lost, ja. Das war eine Serie, in die habe ich sehr viel Zeit investiert und bin ihr sehr sauer. Bin ich hier vollkommen damit einverstanden, dass das alles ein bisschen vage bleibt, weil ich halt währenddessen den Spaß hatte.
Ist das ein Fall, wo, wenn dieses Spiel von jemandem gekommen wäre, der nicht die Reputation von Jonathan Blow hat, würde man mit dem kritischer umgehen, glaubst du? Sitzen viele Leute so ein bisschen da und wissen, das hat jemand gemacht, der halt anerkanntermaßen ein sehr kluger Mensch ist. Manche Leute haben ihn einen Genie genannt. Glaubst du, dass das so ein bisschen mitschwingt in der Beurteilung?
Ich glaube nicht in der Beurteilung der Qualität, sondern lediglich in der sogenannten Visibility, in der Sichtbarkeit der ganzen Geschichte. Das Ding ist schon relativ Mainstream, es ist relativ bekannt gewesen, es hat diese sogenannte Exposure gehabt. Das wurde halt in den größeren Spielemedien überall besprochen, man hat davon mitbekommen. Es gibt viele andere fantastische Rätsel und wer das jetzt nicht von Jonathan Blow würde, ist wahrscheinlich jetzt da so rumschwadronieren wie ein Stephen Sausage Roll. Ein ebenso geniales Puzzlespiel, das eine teuflische Puzzlemechanik hat, die ist wieder und wieder neu arrangiert. Wir haben es ja mal zusammen gespielt und ich habe mich ein bisschen weiter damit befasst. Das ist ein ebenso geniales, teuflisch schweres und befriedigendes Spiel. Auch ganz minimalistisch inszeniert. Das hat eben, das kennt kaum jemand. Und das hat nur eine sehr kleine Fangemeinde. Und ich glaube, genauso würde es The Witness auch geben. Das wäre halt so ein super nischiger Geheimtipp, der vielleicht alle paar Monate mal hier und da erwähnt würde. Aber das Spiel hätte niemals diese große Aufmerksamkeit. Das wäre niemals im Rahmen so einer Sony PlayStation 4-Enthüllung beispielsweise gelaufen.
Es hat natürlich den Vorteil, dass es halt die Ästhetik hat. Ne? Es hat so eine, also nicht jetzt vielleicht nicht Triple-A, mega Bombast-Optik, aber es ist auf jeden Fall technisch fortschrittlich genug, während Stephen's Sausage Roll, das sieht halt aus, als wäre es ein PlayStation 1-Port.
Das stimmt. Es ist gepolished wie die Angst, dieses Witness, und hat auch noch stilmäßig den Nagel auf den Kopf getroffen. Das muss man im Spiel anerkennen.
Gut, dann würde ich sagen, wir sind fertig mit der Wertschätzung und Sie, Herr Stange, sozusagen als Haupttester, Sie dürfen die Abmoderation einleiten.
Ja, was gibt's da groß abzumoderieren? Das waren unsere Gedanken zu einem sehr eigenwilligen Spiel und ich hoffe, wir werden demnächst mal mehr sowas bekommen. Das war eine schöne Abwechslung zum Open World und Ubisoft Formel Standardbrei. Das war's jetzt mit der Wertschätzung für dieses Spiel. Es wird noch weitere geben. In der nächsten Zeit, glaube ich, André Peschke, hilf mir.
Mindestens zwei. Und in der Regel verraten wir vorher nicht, was es ist.
Oh,
wir sind eine Wundertüte.
Da hast du mich aufs Glatteis geschickt mit dieser Abmoderation. Nein, dann soll es das gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und wer Gesprächsbedarf hat, der darf sich bitte melden und anmelden unter dem weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Wir wünschen dann noch einen schönen Tag.